Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Digital Factory Journal Podcast Cassiopeia und die Future Fab. Heute beschäftigen wir uns mit Vordenkern und ihren Theorien sowie deren möglichen praktischen Umsetzungen. Welchen Nutzen haben Arbeitsgruppen und Vereine auf dem Weg in Richtung Future Fab bzw. Smart Factory? Und wer könnte zu diesen Themen besser Rede und Antwort stehen als Professor Martin Ruskowski, unter anderem Vorstandsvorsitzender der Technologieinitiative Smart Factory KL? Er wird unser heutiger Gast sein. Doch zunächst freue ich mich auf die Ausführungen von Cassiopeia. Bitte.
Hallo liebe Menschen in der Zeitphase 2020+. Heute freue ich mich, euch etwas über die Theorie und Realität eurer Vordenker berichten zu dürfen. Ihr fragt euch sicherlich, ob all die Theorien zu KI, Robotern, Androiden und eurem aktuellen Industrie 4.0 Ansatz sinnvoll sind und vor allem tatsächlich irgendwann mal Realität sein werden. So viel vorab. Ihr wisst ja, in unserer Future Fab ist euer Industrie 4.0 Gedanke umgesetzt. Alles ist mit allem vernetzt. Der Production Space steuert sich selbst. Wir sind bei 99,9999% Termintreue, Zuverlässigkeit und Produktivität angelangt. Human Workers gibt es nur noch sehr wenige. Und das ist auch gut so. Denn sonst wäre die Prozentzahl zuverlässig eine andere. Natürlich war dieser Weg für euch nicht einfach. Ihr musstet viele Hürden bis 2050 nehmen. Zumeist wart ihr dazu gar nicht alleine fähig. Ganz typisch für euch Menschen ist nämlich, dass ihr immer Arbeitsgruppen und Vereine gründet. In diesen arbeitet ihr dann gemeinsam an Technologien, Ideen und manchmal auch Testaufbauten. Letztere, damit die Unbeteiligten etwas Greifbares haben und das Erforschte besser verstehen können. Ihr Menschen diskutiert eben gerne. Dafür habt ihr den lustigen Begriff Brainstorming ins Leben gerufen. Dabei folgt ihr der bei uns immer noch existierenden Idee des ID-Sharings. Aber wie auch immer, zumeist seid ihr damit recht erfolgreich. Denn dadurch könnt ihr das Know-how aus vielen unterschiedlichen Bereichen zusammentragen. Einen deutlichen Push haben eure Zusammenarbeiten im Zuge eures Industrie 4.0 Konzepts erfahren. Hier trafen auf einmal so viele Themen und schnelllebige Technologien aufeinander, dass Unternehmen gar nicht mehr imstande waren, kurzfristig das erforderliche Know-how aufzubauen. Eine weitere interessante Eigenschaft von euch Menschen ist ja, dass ihr euch bei großen Trends und Konzepten gerne, wie ihr es nennt, selbst überholt. So sprachen einige von euch zum Beispiel von Industrie 5.0, als andere noch nicht einmal den Industrie 4.0 Ansatz verstanden, geschweige denn umgesetzt hatten. Zitze. Ihr Menschen seid manchmal sonderbar. Aber entschuldigt, ich schweife ab. Also zurück zu euren Vordenkern. Seit Menschengedenken gibt es Human Individuals, die eine konkrete Vorstellung von der Welt in 20, 30 oder 50 Jahren haben. Dabei sind der technologische Fortschritt, die Weiterentwicklung der Spezies Mensch und viele weitere Faktoren noch völlig unklar. Ich denke, ihr braucht sie. Ihr braucht ein Ziel, sonst könnt ihr keine Wege ebnen. Nun also zur Future Fab. Wie gesagt, alles ist mit allem vernetzt. Es hat viele Zeitphasen gebraucht, bis ihr euch auf den übergreifenden Wireless-Standard FabCom geeinigt hattet. Die Kommunikation erfolgt bei uns übrigens nur noch wireless. Wir Androiden bilden die Upper Class unter den Robotern. Auch rund um unsere Erschaffung gab es viele Discussions. Allein schon, ob wir überhaupt sinnvoll sind. Also bitte, bei uns laufen alle Daten zusammen. Wir sorgen dafür, dass der Production Space hochproduktiv arbeitet. Und der Vollständigkeit halber, natürlich gibt es auch bei uns noch große Industrieroboter, Korops, Drohnen und vieles mehr. 2050 ist also nicht mehr der Anspruch des Human Workers, mit Daten Prozesse zu optimieren. Stattdessen gilt es, mit Daten Human Satisfaction zu schaffen. Natürlich gibt es auch bei uns noch Datenvorverarbeitung. Bei rund 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 fallen natürlich ganz andere Datenmengen an. Alle Gegenstände und Geräte sind mit Pico-Sensoren ausgestattet. Sie geben Aufschluss über deren Zustand. Sämtliche Daten werden an die Limitless Data Foundation weitergegeben. Dadurch wird gewährleistet, dass es nie zu Ausfällen oder Versorgungsengpässen kommt. Lebensmittel werden zugeschnitten auf die einzelnen Human Individuals angepflanzt, gedruckt oder chemisch zusammengestellt. Vor diesem Hintergrund könnt ihr euch vielleicht vorstellen, womit der Human Life Optimizer seine Zeit im Wesentlichen verbringt. Er stellt für jeden einzelnen Customer anhand seiner Individual Day Feeling Data ein möglichst zu 100% auf ihn zugeschnittenes Angebot zusammen. Aber eines wisst ihr ja am besten. Trotz einer Perfect Technology Basis wird das Ziel der hundertprozentigen Zufriedenheit niemals erreicht sein. Denn auch 2050 folgt ihr noch immer euren von vielen unwägbaren Einflüssen abhängigen menschlichen Emotionen. Oh, nun sind wir aber schon wieder am Ende angelangt. Gerne erzähle ich euch beim nächsten Mal wieder mehr. Macht es gut bis dahin, eure Cassiopeia.
So, Professor Ruskowski, jetzt hat uns unsere Cassiopeia als Emotional AI aus dem Jahr 2050 einiges berichtet. Jetzt freue ich mich, mit Ihnen so ein bisschen ins Detail gehen zu können und Ihre Einschätzungen zu hören. Doch zunächst wäre es nett, wenn Sie vielleicht so ein bisschen Einblick in Ihre Person geben würden und Ihren Schaffenskreis.
Ja, also ich bin eigentlich hauptberuflich Professor an der TU Kaiserslautern, beschäftige mich dort im Fachbereich Maschinenbau mit dem Themengebiet Werkzeugmaschinen und Steuerung. Aber diese Steuerungstechnik ist eigentlich so der Schwerpunkt. Das hat auch ein bisschen mit meiner beruflichen Historie zu tun. Ich bin eigentlich Elektrotechniker, gar nicht so typisch der Maschinenbauprofessor, und war dann lange in der Industrie tätig, bevor ich in die Wissenschaft kam. Also über 12 Jahre bei verschiedenen Automatisierungsherstellern, habe selber Software entwickelt, habe langjährig Entwicklungsabteilung und Integrationsabteilung geleitet, die sich wirklich mit dem Maschinenbau, mit dem Sondermaschinenbau beschäftigen, insbesondere rund um die Robotik. Ich war über 6 Jahre bei verschiedenen Roboterherstellern leitend tätig und kenne natürlich dadurch dieses Business relativ gut. Und seit ich vor 5 Jahren nach Kaiserslautern gekommen bin, habe ich dann ja dieses Thema mitgebracht. Und neben meinem Lehrstuhl an der Uni bin ich halt auch am DFKI tätig, am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Dort leite ich den Forschungsbereich Innovative Fabriksysteme. Und direkt angegliedert ist die Smart Factory Kaiserslautern, die Sie schon erwähnt haben, deren Vorstandsvorsitzender ich bin. Das ist eine Organisation, wo wir gemeinsam mit Industrieunternehmen, aber auch anderen Forschungseinrichtungen in Projekten und Arbeitsgruppen an den Themen der Produktion der Zukunft arbeiten und Visionen aufbauen. Wie muss eigentlich sich die Produktion entwickeln? Wir sagen immer so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft. Also wir machen nicht die ganz kurzfristigen Lösungen, sondern wir zeigen die Trends auf und elaborieren, in welche Richtung sich das bewegen muss und in welche Richtung man insgesamt denken muss.
Das heißt, jetzt haben Sie zwar gesagt, Sie gucken nur 5 bis 10 Jahre in die Zukunft, aber trotzdem, würden Sie sich denn so als Vordenker sehen und haben Sie eine Vorstellung von der Fabrik im Jahr 2050?
Ne, genau, die 5 bis 10 Jahre sind ja das Vordenken, weil die nächsten 5 Jahre in der Industrie, das ist die konkrete Entwicklung. Da entstehen Produkte, die gebaut werden. Das ist ja nicht so, dass die innerhalb von 3 Wochen da sind, sondern die haben Entwicklungsvorläufe von 1, 2, 3, 4 Jahren, gerade bei größeren Entwicklungsrichtungen. Und dabei ist es natürlich ganz wichtig, jetzt schon die Idee zu haben, wo entwickelt sich das langfristig hin? Denn diese Produkte werden einige Jahre lang entwickelt und die werden dann auch einige Jahre lang leben. Und eine typische Industriekomponente, die läuft mindestens 10 Jahre. Einige laufen auch 20 oder 30 Jahre und solche Komponenten werden immer noch gefertigt. Das heißt, die Auswirkungen von dem, was man heute entwickelt, sind gigantisch, auch in die nächsten Jahrzehnte hinein. Und deswegen ist es wichtig, dass vorausgedacht wird, in welche Richtung wird sich das Ganze entwickeln, um dann den Firmen sozusagen diese Vision vorzuarbeiten und denen zur Verfügung zu stellen. Und unsere Vision ganz konkret der Produktion der Zukunft ist diejenige, dass wir sehr, sehr stark menschenzentriert denken müssen. Es wird ja häufig in Deutschland, gerade so technikzentriertes Land, sehr auf technisch gedacht und immer in technischen Lösungen und die Roboter kommen und dann wird das alles automatisiert und der Mensch wird überflüssig. Das ist eine völlig fehlende Annahme. Wie gesagt, ich war 12 Jahre in der Automatisierungsindustrie. Ich weiß, wo die Probleme sind. Automatisierungstechnik ist vergleichsweise dumm und extrem unflexibel. Und gerade wenn man komplizierte Anlagen baut, auch relativ teuer und dann nicht mehr einfach zu ändern. Und wir sehen halt eine Welt, die sich sehr, sehr stark ändert, wo man ständig neue Produkte hat, neue Anforderungen, neue Lieferketten benötigt. Gerade die aktuelle weltpolitische Lage ist natürlich auch extrem instabil mit vielen Änderungen. Und es wäre fatal, so eine Produktion komplett zu automatisieren und den Menschen rauszuziehen. Dann ist sie nämlich nicht mehr adaptierbar und nicht mehr flexibel. Das heißt, wir müssen vom Menschen aus denken und müssen Technologie, Robotik, Automatisierung und künstliche Intelligenz als Unterstützung in Bereichen einsetzen, wo der Mensch entweder an seine physischen Grenzen kommt, an die Grenzen der Datenverarbeitungsmenge oder einfach schlicht und ergreifend nicht mehr verfügbar ist. Das ist ein Problem gerade in Deutschland, dass wir in vielen Bereichen einfach zu wenig Arbeitskräfte haben und dort zwangsweise Technik einsetzen müssen. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann sind wir eigentlich genau auf dem richtigen Weg, auf dem Weg in die Zukunft.
Aber wenn Sie jetzt sagen, man muss also menschenzentriert denken, wie wird dann in der Fabrik 2050 aussehen? Wie viele Menschen sind denn da und welche Jobs machen die Menschen noch und in welchen Bereichen werden dann Maschinen verstärkt eingesetzt werden? Kann man denn so einen Prozentsatz vielleicht auch sagen, wie viele Menschen wird es noch geben in der Fabrik und wie viele Roboter oder Maschinen gibt es dann im Verhältnis?
Also soweit gehe ich nicht. Ich wage nicht irgendwelche Prognosen von Zahlen, weil die sind alle ausgedacht und erlogen. Das wird die Zeit zeigen, wie sich das bewegt. Wir können aber im Prinzip absehen, ja, was können Menschen, was können Maschinen, wo werden wir sie einsetzen? Wir werden definitiv Menschen auch weiter in der Produktion sehen. Es ist also nicht so, dass an den Arbeitsplätzen, an den Werkbänken plötzlich nur noch Roboter stehen und der Mensch dort rausgeht. Es gibt viele komplexe Arbeiten, insbesondere im Bereich der Montage, die Roboter entweder nicht können oder zwar theoretisch können, was auch immer so schön gezeigt wird in gewissen Videos oder Demonstratoren. Aber wenn man das dann in der Realität umsetzt, stellt man fest, das ist viel teurer, als wenn das Menschen machen würden. Weil hinter jedem Roboter steht ja auch ein Mensch, der ihn betreut und begleitet. Und das wird oft vergessen. Die müssen programmiert, adaptiert, gewartet werden. Und also deswegen sehen wir wirklich Menschen noch in der Montage. Aber in einigen Bereichen, gerade in Fleißarbeit, wo man heute noch Menschen einsetzt, Bauteile von A nach B zu bewegen oder simple Tätigkeiten zu machen, da gibt es durchaus Potenzial. Das heißt, die Tätigkeit wird sich zunehmend dahin verlagern, dass stupide, einfache Dinge von Robotern gemacht werden und die komplexeren Dinge, die werden von Menschen gemacht. Aber das wird aus meiner Sicht vor allem durch die verfügbare Arbeitskraft skaliert und gar nicht durch die technischen Möglichkeiten, weil das ist eigentlich das, was es normalerweise begleitet. Parallel werden wir aber auch Rechnersysteme sehen im Bereich der Koordination, der Produktionsplanung, was auch Arbeitsvorbereitung, Bereiche sind. Dort werden heute sehr, sehr viele Menschen eingesetzt, die dann teilweise nur in Excel irgendwelche Produktionspläne hin und her schieben oder versuchen, irgendwie die Reihenfolgen zu ändern, wenn plötzlich unerwartete Ereignisse einkommen. Und die kämpfen manchmal gegen starre Systeme und die müssen versuchen, diese starren Systeme jetzt davon zu überzeugen, dass sie doch eine andere Reihenfolge machen. Da werden wir, glaube ich, andere Systeme erleben, die deutlich feingranularer sind und ja, eher so die Automatisierung und die Technik in eine menschliche Welt bringen. Also heute muss man sich so vorstellen, haben wir eigentlich so große IT-Systeme in den Unternehmen drin, die geben alles vor und die Menschen müssen sich daran anpassen. Jeder kennt die ERP-Systeme und den Kampf damit und man versucht halt irgendwie damit zurechtzukommen. Und für mich ist dann immer der Mensch der Sklave dieser IT-Systeme. Und das ist die falsche Denke. Wir müssen die IT-Systeme so bauen, dass sie sich an den Menschen anpassen. Mein Fernbild oder meine Vision ist immer, wie die Manufaktur früher war, wo sich einfach die Arbeiter ja, zurufen konnten, ich brauche mal dieses Teil oder wir ändern mal kurz die Reihenfolge, mach mal kurz das. Und dieses Prinzip müssen wir auch in die Produktion reinbringen. Und dazu haben wir ein Konzept entwickelt, das nennen wir die Production Bots. Das heißt, wir kapseln die Automatisierungstechnik mit Softwarefunktionen, die dann Schnittstellen bekommen, die quasi auf dieser Ebene unterwegs sind. Ich gebe einer Maschine einen Auftrag und sie sagt, sie erfüllt den Auftrag. Und an der Schnittstelle darüber hänge ich jetzt nicht starr an einem ERP-System mit Schnittstellen, wo keiner reingucken kann, sondern das sind alles einsehbare Schnittstellen, die ich im Prinzip auch durch Menschen austauschen kann. Das heißt, ich kann auch einer Maschine einen Auftrag geben auf sehr einfache Form und ich brauche dann keinen Spezialisten, der mir da kompliziert in irgendeinem System was einstellt, sondern das sind ja, was man so Multiagentensysteme nennt, also Nachrichten, die hin und her geschickt werden und die dann auf so eine menschliche Ebene kommen.
Glauben Sie denn, dass Androiden im Jahr 2050 irgendwie in der Produktion eingesetzt werden oder wird es das gar nicht geben?
Die Frage, wie definiert man Androiden, wenn man also sagt, menschenähnliche Roboter, menschenähnliche Roboter, die gehören nach Hollywood und da bleiben sie auch. Die haben in der Realität nicht wirklich was zu suchen, weil es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, weshalb man die bräuchte. Warum sollte ein Roboter aussehen wie ein Mensch in der Produktion? In der Produktion muss ich Handtätigkeiten machen, also da muss ich was bewegen oder montieren. Das können spezialisierte Roboter oder ich sage immer Manipulatoren viel besser. Also das Bild des Roboters als das ist so eine intelligente Maschine, ist ja völlig abstrus. Ein Roboter ist einfach nur eine Maschine mit mehreren Motoren, die sich halt ein bisschen komplizierter bewegen kann. Ob das jetzt ein Motor ist oder sechs, das macht aber eigentlich keinen großen Unterschied. Das sieht immer so toll aus, aber wenn man da wirklich reinguckt, das sind sechs Motoren und sechs Geber und sechs Regler und ein bisschen Software, die einfach dafür sorgt, dass die sich in der richtigen Reihenfolge bewegen. Wird also manchmal völlig überbewertet, was da drin steht. Und andererseits wird man natürlich Funktionen haben, wie zum Beispiel ja, Kamerasysteme. Man könnte das natürlich als künstliche Augen bezeichnen, finde ich aber auch völlig überzogen. Oder künstliches Gehör, so zu Deutsch. Man packt ein Mikrofon da rein und macht dann entsprechenden Rechner dahinter. Ja, was machen die? Da sitzt dann das drin, was so landläufig als KI bezeichnet wird, künstliche Intelligenz, was aber am Ende des Tages auch nichts weiter sind als Computerprogramme. Ja, das sind gelernte Computerprogramme, die einfach Vergleiche treffen können zwischen, was höre ich denn jetzt gerade hier am Mikrofon und was habe ich denn mal gehört? Ist das so ähnlich wie das, was gut ist oder ist das so ähnlich wie das, was schlecht ist? Und danach treffen die eine Entscheidung. Aber das überhaupt das Wissen in Anführungsstrichen, also die Informationen darüber, was ist denn gut, was ist denn schlecht, die kommen von Menschen. der Computer weiß ja nicht von alleine, was gut und was schlecht ist, sondern der Mensch hat irgendwann mal festgestellt, guck mal, das war jetzt ein gutes Teil, da drücke ich auf den Knopf und das war ein schlechtes Teil, da drücke ich auf den Knopf und das merkt sich der Computer dann und kann das anwenden. Problem ist, wenn sich halt irgendwas ändert und gut zu schlecht wird und schlecht zu gut wird, was ein Mensch vielleicht relativ schnell lernen kann. Ich sage einmal, übrigens, das ist jetzt andersrum. Wir haben bisher immer rote Bauteile produziert und blau war schlecht und jetzt ist es andersrum. Dann sage ich das dem Menschen und der macht das dann sofort. Ein Computer braucht dafür ewig, weil alles, was die gelernt haben, das können die auch nicht mal ebenso wieder verlernen. Ja, man kann halt diese Computerprogramme und mit diesen Sensoren wirklich als Ergänzung einsetzen. Wie gesagt, Ton hatte ich schon gesagt, das kann man so oft im Bereich Predictive Maintenance einsetzen. Also klingt die Maschine schlecht oder klingt sie gut? Kann das mit Bildern machen. Also ich weiß, wie das Bauteil aussehen muss und dann mache ich halt davon ein Foto und die Maschine sagt, ja, das ist so, wie es sein soll oder das ist so, wie es nicht sein soll. Und dann hat er vielleicht auch gelernt, was sind denn so die typischen Fehler und kann sagen, da fehlt übrigens eine Schraube hinten links. Das haben wir ständig und das ist schon wieder passiert. Und so muss man das Ganze verstehen. Und das sind einfach die Methoden, wie uns Computer helfen können. Also Bereiche, wo heute Werkerinnen und Werker in den Werkhallen stehen und Fleißarbeit machen und sagt, die könnte ich doch viel sinnvoller einsetzen. Weil das muss uns auch bewusst sein, die wirklich wichtigen Dinge im Unternehmen, nämlich wie optimiere ich denn eigentlich mal meine Arbeit oder wie mache ich sie ergonomischer und wie kann ich angenehmer arbeiten, die gehen heute ja meistens darin verloren, dass wir überhaupt keine Zeit dafür haben, uns damit zu beschäftigen. Und dafür brauchen wir Zeit und da müssen wir entsprechend Automatisierungssysteme so einsetzen, dass sie uns Menschen entlasten, dass wir die Möglichkeit haben, gerade im Anbetracht der sinkenden verfügbaren Ressourcen der Zukunft, unsere Arbeit vernünftig aufzubauen.
Jetzt hatten Sie eben so ein bisschen lapidar gesagt, so mit Roboter lernt sehen oder sprechen oder beziehungsweise hören. Da ist aber die Frage, braucht man nicht solche Begriffe, dass eben der Mensch das auch versteht? Das heißt, genau wie man den Begriff Industrie 4.0 geboren hat. Klar ist das alles ein bisschen überzogen und entspricht auch nicht der Realität, aber trotzdem, solche Begriffe machen ja Dinge auch greifbar. Das heißt, um jetzt wirklich die Menschheit zu überzeugen, braucht man sowas nicht? Und was denken Sie?
Also Begriffe wie zum Beispiel der Computer sieht oder hört, die benutzen wir durchaus auch. Also wir sind da auch ja genau in diesem Bewusstsein, dass man das einfach Menschen begreifbar machen muss. Wir sagen ja, man muss den Computer auf menschliche Ebene bringen und quasi das so ein bisschen Analogien ziehen. Dann verstehen die Menschen auch, was da passiert. Aber immer in dem Bewusstsein, dass es halt nicht wirklich Intelligenz ist. Intelligenz ist ja eh nicht definiert, von daher ist künstliche Intelligenz schon gar nicht zu definieren. Das ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Wir gehen in diese Diskussion gar nicht rein und sagen, okay, wir können sagen, die Maschine sieht und sieht, ob das Ganze funktioniert oder die hört, ob das Ganze funktioniert. Die fühlt mit irgendwelchen Sensoren, also genau das tut man. Mit Industrie 4.0, dem Begriff, da haben wir so ein bisschen oder hadere ich so ein bisschen, weil das war eigentlich ja diese vierte industrielle Revolution und wirklich, es ändert sich sehr, sehr viel. Aber als der Begriff vor über 10 Jahren entstand, dann wollte die Industrie natürlich auch möglichst schnell das Ganze umsetzen und hat dann ganz viele Lösungen erarbeitet, wo sie dann Industrie 4.0 draufgeklebt hat. Und aus unserer Sicht ist dieser Begriff dadurch verwässert worden. Also das, was Industrie 4.0 eigentlich wollte, nämlich wirklich die Revolution zu dem, was ich gerade schon erwähnt habe. Also Mensch und Maschine arbeiten zusammen und völlig neue Konzepte. Das wurde letztlich verwässert dadurch, dass dieser Begriff für Dinge benutzt wurde, die gar nicht so weit gehen. Und deswegen haben wir bei uns in der Smart Factory Kaiserslautern vor einiger Zeit den Begriff Production Level 4 geprägt, der eigentlich genau dafür steht, was wollen wir denn erreichen, wo wollen wir hin? Und das ist diese Produktion auf dem, ja, wir nennen das Autonomie-Ebene 4. Wo kommt das Ganze her? Wir haben uns das ein bisschen vom autonomen Fahren abgeguckt. Dort ist ja die Definition des Levels 5 das Auto ohne Lenkrad, das komplett alleine fährt. Und das ist nicht unsere Vision, das halten wir abstrus. Das wäre ja die Fabrik ohne Menschen. Das hatte ich ja gerade schon erläutert, dass das nicht sinnvoll ist, sondern es geht darum, den Menschen maximal zu unterstützen. Und das autonome Fahren Level 4 ist ja so, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, definierte Umgebung, dann kann ich die Hände vom Lenkrad nehmen, das Auto fährt. Sobald es schwierig wird, ruft das Auto zum Hilfe und ich greife ein. Bin ich im Stau unterwegs, dann fährt das Auto alleine. Das sind Fleißarbeiten und das lässt sich heute auch extrem gut realisieren. Aber wie immer dann, wenn ich in Umgebungen komme und Situationen komme, die schwierig sind, und die habe ich in der Produktion viel häufiger als beim Autofahren, das muss uns bewusst sein, dann haben wir quasi den Rückfall auf den Menschen, der entsprechend eingreifen kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man immer bei technischen Systemen hat. Immer wenn man Autonomie einbaut und das Ding was alleine kann, dann braucht man immer die Rückfallmöglichkeit. Was passiert denn, wenn irgendwas schief geht? Dann muss ich auf eine Autonomieebene darunter gehen können. Und so wird man das in der Produktion auch an verschiedenen Stellen mit ganz, ganz verschiedenen Automatisierungsebenen tiefen haben. Es wird einige Bereiche geben, da bin ich mit Level 5 unterwegs. Wenn Sie sich heute zum Beispiel den Karosserierohbau angucken, das ist Level 5, da ist keiner mehr. Da wird einfach komplett automatisiert gearbeitet. In der Endmontage sind wir teilweise auf Autonomie Level 1 oder 0. Ja, da sind also wirklich nur manuelle Tätigkeiten. Und deswegen ist es auch ganz, ganz schwierig zu sagen, die Produktion wird durchgängig so automatisiert sein. Sie wird sehr unterschiedlich sein. Und diese Vision von Level 4 bedeutet und Production Level 4 bedeutet, je nach Anwendungsfall so weit zu gehen, wie es sinnvoll ist. Aber nicht darüber hinaus. Also diesen Sweet Spot zu finden. Wie viel Automatisierung, Unterstützung ist sinnvoll und wie viel menschliche Arbeit ist sinnvoll und notwendig, dass gemeinsam die richtige Tätigkeit durchgeführt wird. Und nicht blind und stupide drauf los automatisieren, weil irgendjemand gesagt hat, das müsste sein. Das ist totaler Quatsch.
Jetzt haben Sie auch schon ganz oft die Begriffe Zusammenarbeit, Menschen und so weiter genannt. Sie selber auch an der Smart Factory KL, da ist ja auch so, dass man eben zusammenarbeitet an Zielen. Wie wichtig ist denn die Zusammenarbeit heute, in Zukunft und welchen Push hat die ganze Zusammenarbeit denn nochmal durch das Thema Industrie 4.0 erfahren?
Die Zusammenarbeit ist der Kern von allem. Früher war es so, dass jeder versucht, seine eigene Lösung zu bauen. Das betrifft insbesondere die Automatisierungshersteller. Da gab es halt die großen Automatisierungshersteller und ich mache das halt in der Farbe des jeweiligen Ausstatters und schreibe das für meine Produktionsmittel vor. Jeder kennt die großen und dann musste man Entscheidungen treffen, bin ich halt, auf welcher Seite spiele ich denn? Das wird sich aus unserer Sicht komplett ändern. Es wird halt offener werden und Zusammenarbeit bedeutet dann offene Schnittstellen. Auch das Thema Open Source wird immer wichtiger. Es ist heute so, dass ich in Open Source, in GitHub und in offenen Plattformen Software finde, die teilweise die Funktionen von kommerziellen Herstellern mindestens ebenbürtig ist. Das heißt, dieser Vorteil, den man früher hatte, ich musste das da kaufen, weil nur der die Funktion hat, der verschwimmt immer mehr und es geht zu anderen Themen, wie zum Beispiel, es ist etwas besser bedienbar oder es ist kostengünstiger, es ist stabiler, es ist besser eingebunden. Das sind die Faktoren, mit denen künftig sich die Hersteller unterscheiden. Aber das muss alles miteinander arbeiten können und auch das ist eine Vision dieser Production Bots, das heißt Software und für die Maschinen so zu schreiben, dass es egal ist, mit welchem Hersteller ich das Ganze gemacht habe. Die Schnittstellen sind austauschbar, offen und die Maschinen können alle miteinander reden. Stichwort ist da so Middleware, über die dann entsprechend die Kommunikation hin und her läuft. Und das sind alles Technologien, die wir in der IT oder von der IT gelernt haben. Da gibt es diese Konzepte, auch dort sind ja die großen Systeme heute alle irgendwie interoperabel. Und das ist relativ egal, ob ich heute einen Mac oder einen PC oder ein Android-Tablet benutze. Die Software funktioniert trotzdem auf allen irgendwie und das funktioniert miteinander. Und genau diese Denke müssen wir auch übernehmen in die Produktion. Also letztlich jeweils für die Lösung denjenigen nehmen, der das entsprechend die Lösung am besten kann. Aber das kann für jede Lösung ein anderer sein und dann wird das miteinander funktionieren. Das ist die Sicht der Hersteller. Es gibt aber auch die Sicht der Maschinenbetreiber und der Fabriken selber. Auch dort sehen wir die Notwendigkeit von Vernetzung und Zusammenarbeit. Unsere Vision ist so ein bisschen, wir nennen das eine Shared Production, also eine geteilte Produktion. Wenn ich nämlich schaffe, dass ich meine Produktionsmaschinen, Arbeitsplätze, Stationen, wie auch immer man es bezeichnen möchte, das nimmt also Maschinen und Menschen mit rein, ja, so zu kapseln und mit solchen Schnittstellen zu versehen, dass die alle miteinander arbeiten können, dann kann ich plötzlich auch die Grenze des eigenen Unternehmens durchbrechen und kann Produktionsschritte von anderen Unternehmen mit einbinden und mir virtuelle Lieferketten sozusagen oder Produktionsketten zusammenstellen, virtuelle Produktionslinien, im Extremfall sogar für jedes einzelne Produkt. Und wenn man es richtig macht und das Thema Data Privacy richtig beherrscht, kann ich sogar die Maschinen meines engsten Wettbewerbers mit reinnehmen, weil wenn das alles gekapselt ist, kriegt er ja gar nicht mit, was er da eigentlich für mich baut. Ein bisschen theoretischer Case vielleicht, aber wenn man das hinbekommen hat, dann weiß man, dass man das Ziel letztlich richtig erreicht hat und dann ist man auch unanfällig gegen Angriffe von außen. Und das ist so die Vision, die dahinter steht. Also wie kann ich so eine verteilte Produktion aufbauen und dann so ein Wertschöpfungsnetzwerk erschaffen, mit dem ich dann auch in der Lage bin, auf einen Ausfall von Lieferanten aufgrund von politischen oder ökologischen Situationen einfach schnell zu reagieren und meine Produktion umzustellen.
Wobei das sind ja auch so Themen, die auch gerade bei Gaia-X zum Beispiel ganz stark erforscht werden. Das heißt, Sie nutzen dann im Prinzip auch das, was da entwickelt wird, binden das quasi mit bei sich ein, wenn ich das so richtig verstehe. Also gerade dieses Thema Data Privacy, das ist ja sowas, was im Moment noch ganz groß oben angesiedelt ist. Was glauben Sie denn, bis wann wirklich so sein, dass die Unternehmen sicher sein können, dass die Daten auch bei Ihnen sicher sind?
Ja gut, das ist natürlich ein andauernder Prozess und ein schleichender Prozess. Heute sind ja schon die Cloud-Plattformen einigermaßen sicher. Viele von diesen von Angriffen gehen ja eher gegen die On-Premise-IT und weniger gegen die Cloud-IT, schlicht und ergreifend, weil die Cloud-Anbieter viel mehr Leute haben, die sich um Datensicherheit kümmern können. Aber das ist auch nur proprietär. Also wenn ich beim Amazon bin, dann kann ich halt nicht so eben mal schnell zu Microsoft wechseln oder zum Google oder zum IBM oder wem auch immer. Oder auch zum lokalen Cloud-Anbieter, bei uns zum Beispiel die Falscom vor Ort. Das sind also relativ große Hürden. Und Gaia-X soll ja eigentlich diesen Weg öffnen, dass das entsprechend austauschbar wird und dass ich dann nur noch die Rechenkapazität mir miete und die Schnittstellen, die da sind, entsprechend ja offen und austauschbar sind. Deswegen sind ja auch die großen Player mit dabei, weil die natürlich eine wichtige Rolle in dem Konzept spielen. Aber Gaia-X ist jetzt nicht nur eine Einbahnstraße, dass quasi die Lösung aus Gaia-X bei uns mit einbinden oder einfließen und wir sie ausprobieren, sondern das geht insbesondere in die andere Richtung. Denn Gaia-X hat vor allem, sag mal, die Bürobereiche und Finanzbereiche und so weiter dabei. Die Produktion hat aber eigene Anforderungen. Und wir bei uns in der Smart Factory Kaiserslautern haben ein Projekt, das nennt sich SmartMax, Smart Manufacturing Testbed for Gaia-X, wo wir genau eruieren, was sind denn die Anforderungen, nämlich dieser Shared Production, dieser verteilten Produktion. Wenn ich jetzt meine einzelne Produktionsmaschine in diesem Netzwerk verfügbar mache, wie sieht denn die Schnittstelle aus, wie kann ich die einbinden, was sind die Anforderungen daran? Und so probieren wir das bei uns quasi aus und können damit für die Entwicklung der Gesamtplattform oder dieses Gesamtökosystems, besser gesagt, die Anforderungen bereitstellen, was notwendig ist, damit das Ganze umgesetzt wird. Und das Besondere bei uns, das machen wir halt nicht theoretisch, sondern mit unseren Partnern gemeinsam an einem Demonstrator, einer Demonstrator-Plattform, die wir auch dieses Jahr auf der Hannover Messe zeigen werden. Das ist eine Produktionseinrichtung für Noppenstein-LKWs, also relativ einfaches Produkt, was aber trotzdem viele Eigenschaften von realen Produkten abbildet. Nämlich zum Beispiel kann ich dort Baugruppen bauen, kann also einen LKW baue ich dann aus dem Führerhaus und ein Fahrgestell zusammen, der wieder aus Komponenten besteht. Daran kann ich einen Auflieger draufpacken, der verschiedene Formen hat. Und so kann ich mir mein Produkt konfigurieren und dann in dieses Produktionsnetzwerk geben. Zeigen dann zum Beispiel mit dem Beispiel 3D-Druck, wo das relativ einfach und anschaulich geht. Ich brauche halt ein Führerhaus in einer gewissen Farbe mit einer gewissen Form und die Produktionseinheit weiß dann, wie es geht. Und das kann man dann später übertragen, halt von diesem einfachen Use Case auf reale Anforderungen, zum Beispiel reale LKWs oder halt Haushaltsgeräte oder was auch immer. Das heißt, wir versuchen diesen Grad zu gehen, einfach genug, um es in der Forschung umsetzen zu können, auch nicht zu viel Geld für Demonstratoren auszugeben, das umsetzen zu können und trotzdem so aufgebaut, dass die wichtigen realen Eigenschaften mit abgebildet sind, dass man es dann später auch transferieren kann.
Jetzt haben wir relativ viel über das Jetzt gesprochen und auch schon so ein bisschen Ausblick in die Zukunft gegeben. Was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt die wesentlichen technologischen Meilensteine, die in den nächsten Jahren gesetzt werden, die auch sich bis Jahr 2050, also bis in die Fabrik der Zukunft auswirken werden? Kann man sowas sagen? Gibt es sowas?
Es gibt einige sehr, sehr wichtige Dinge. Das sind erstmal diese Standards, die man benötigt, um Maschinen und Produkte zu beschreiben. Da gibt es den etwas sperrigen Begriff der Verwaltungsschale, der letztlich nichts weiter ist als eine einheitliche Beschreibung von Objekten. Und den kann man sowohl einsetzen für die Produktionsmaschinen oder Produktionseinrichtungen, wie gesagt, ich nehme immer den menschlichen Arbeitsplatz damit rein, wie auch für die Produkte. Fangen wir mal mit den Produkten an. Wir benötigen, um so eine Produktion künftig umzusetzen, einen digitalen Produktpass. Wird auch konkret schon dran gearbeitet. Das heißt, letztlich ist das ein Datensatz, in dem alle Informationen drin sind, die man von dem Produkt weiß. Idealerweise.
Eine kurze Frage. Das ist aber nicht das Typenschild, was Sie jetzt meinen, sondern es ist wirklich der Produktpass, das ist was anderes dann.
Das geht darüber hinaus. Das Typenschild ist sozusagen die Minimallösung. Die wird auch momentan hauptsächlich für die Maschinen benutzt. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber im Prinzip geht es darum, dass man alle Informationen, die benötigt werden, zum Beispiel die Konstruktionszeichnungen, die Rohmaterialien, die Fertigungsschritte, alle Produktionsdaten zu dem Produkt dort speichert. Auf verschiedenen Privacy-Ebenen, zum Beispiel die Produktionszeichnungen, die will ja jetzt oder darf der Kunde ja nicht sehen, die soll er nicht sehen, sondern die soll nur der Hersteller haben. Aber sie gehören halt dazu. Aber letztlich will ich alle Informationen zum Produkt an einer Stelle haben und genau das soll dieser Produktpass am Ende des Tages leisten. Und dann habe ich verschiedene Sichten, zum Beispiel der Kunde sieht halt, ja, welchen Zustand hat das gerade, was ist der Wartungszustand. Der Servicetechniker kann entsprechend das Ding warten, wenn Umbauten sind, wird das dort eingetragen und wenn es zum Recycling kommt, weiß ich, woraus das Ganze besteht und kann es recyceln. Mhm. Das geht für einfache und auch komplizierte Dinge. Wir wissen, im Supermarkt kann man heute schon draufklicken, wo kommt denn eigentlich mein Obst her? Das ist aber dann immer sehr generisch und die Idee, dass man da tatsächlich Datensätze hat, die spezifisch sagen, und das ist übrigens das Obst und die Verpackung kommt daher und das ist das Material und ich finde alles da drin für dieses spezielle Produkt. Mhm. Also das ist die Produktseite und dann kann man das auch nutzen, um die Produktion zu steuern und für die Produktion wird die Verwaltungsschale ja, ausgehend von dem, was Sie sagten, von dem digitalen Typenschild, wo erstmal drin steht, wer bin ich denn überhaupt und was kann ich, weiter ausgebaut. Dahin, welche Fähigkeiten hat die Maschine, was bietet sie denn an und dann kann ich über dieses digitale oder diese Verwaltungsschale die Maschine auch ansprechen. Und dann kommt wieder mein Production-Bot, die Verwaltungsschale kapselt dann quasi diesen Bot und sagt ihm einfach, und hier ist ein Bauteil und da muss jetzt ein Loch reingebohrt werden oder gefräst. Und die Entscheidung, ob ich bohre oder fräse, die trifft die Maschine selber. Und das Ganze kann man fraktal aufbauen, natürlich nicht nur für Maschinen, sondern auch die Maschinen bestehen ja wieder aus Komponenten, die brauchen auch solche Verwaltungsschalen. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema herstellerübergreifende Zusammenarbeit. Das ist letztlich die Schnittstelle, die man benötigt. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Maschine, die besteht aus einer Spritzgussmaschine und einem Roboter und vielleicht noch irgendwas dabei und einen Greifer. Und jede von diesen Komponenten hat eine eigene Verwaltungsschale und dann habe ich einen Bot, der koordiniert die. Der sagt dem Roboter, jetzt bewegst du dich dahin, die Werkzeugmaschine oder der Spritzgussmaschine, jetzt bewegst du dich dahin, jetzt machst du das. Und dann weiß ich immer genau, was passiert. Und ich habe eine sehr, sehr klare Hierarchie. Und das ist anders, als Automatisierungstechnik heute läuft, die meistens eher ja, so von der Elektrokonstruktion kommt. Da läuft das alles irgendwie parallel und wenn was schief geht, dann weiß man nicht, wo das Ganze steht. Dann hängt das sehr, sehr schnell fest. Und dort braucht man einfach Ansätze, die wir aus der IT gelernt haben, wirklich strukturiert das Ganze aufzubauen, hierarchisch aufzubauen, standardisierte Beschreibungen zu nutzen. Und das macht halt diese Verwaltungsschale. Und das sind die Voraussetzungen, die jetzt kommen müssen, wo auch wirklich konkret dran gearbeitet wird, auch bei uns dran gearbeitet wird. Wir bringen das auch sehr, sehr stark in die Gremien und mit ein, auf dem aufbauend dann Automatisierungstechnik der Zukunft sich entwickeln wird. Aber ja, wie ich schon gesagt hatte, das ist alles sehr, sehr langlebige Technik und man wird das Ganze inkrementell umsetzen. Man wird dann auch in existierende Anlagen sowas nachrüsten und deswegen wird das noch ein paar Jahre dauern, eher ein paar Jahrzehnte dauern, bis man das durchgängig hat. Dort von wenigen Jahren auszugehen, ist dann doch eine völlig falsche Zeitskala.
Wenn Sie jetzt abschließend nochmal sowas sagen würden, was würden Sie sich wünschen? Also was fehlt Ihnen heute noch, wo Sie sagen, boah, das drückt ständig an dem und dem Punkt und wenn das mal ein bisschen schneller gehen würde, das würde mich echt freuen.
Ja, manchmal ist es das Warten auf die Norm und den Standard, statt einfach mal zu machen. Die Standardisierung der Zukunft ist nicht wirklich zwingend das, was in Normen steht und was in den Papieren steht, sondern das, was wirklich getan wird. Und da ist das Thema Open Source ein ganz wichtiger Ansatz. Das heißt, die Firmen sollten sich öffnen in Richtung Open Source und nicht auf die eigenen Geheimnisse vertrauen, weil die veralten in der heutigen Zeit viel, viel schneller, als man sich das vorstellen kann. Also sich da wirklich zu öffnen, die Angst abzulegen, miteinander zu arbeiten und insbesondere den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und diesen neoliberalen Ansatz, die Wirtschaft führt und das Geld führt, einfach mal nach hinten zu schieben, den Menschen nach vorne zu sehen und einfach nachhaltig und langfristig zu denken. Weil die Nachhaltigkeit ist letztlich das, was das Ganze betreibt. Und Nachhaltigkeit ist halt nicht, was oft so mal gedacht wird, naja, das ist dann die Ökospinnerei, das ist eine völlig Fehlannahme. Nachhaltigkeit hat viele Aspekte. Die hat die ökologische Nachhaltigkeit, hat die soziale Nachhaltigkeit, also dass auch Menschen in der Zukunft noch vernünftig arbeiten können. Und daraus folgt dann auch eine echte wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Weil heute leben wir oft auf Kosten der Zukunft. Ja, wir optimieren Finanzzahlen und merken gar nicht, dass wir einen Kredit auf die Zukunft aufnehmen, indem wir nämlich zum Beispiel die Umwelt vernachlässigen. Ja, und das, was so als ökologische Nachhaltigkeit bezeichnet wird, ist eigentlich eine extreme wirtschaftliche Nachhaltigkeit, weil die Kosten, die dort versteckt werden, indem die Umwelt zerstört wird, die werden uns in Zukunft massivst einholen. Und dann wird das alles viel, viel teurer, als man sich das vorstellen kann. Und da ist einfach die richtige Denkweise und auch die richtigen politischen Leitlinien wichtig, dass wir ganzheitlich nachhaltig denken und auch wirklich an die ferne Zukunft denken. Und das würde ich mir massivst wünschen von der Industrie und der Politik, das entsprechend flankierend zu begleiten.
Ja, das waren jetzt sehr schöne abschließende Worte. Professor Ruskowski, Ihnen vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen und dass Sie heute mein Gesprächspartner waren.
Sehr gerne.
Sie haben unseren Blick geweitet in die Zukunft und haben uns auch das Heute ein bisschen näher gebracht. Vielen Dank auch dafür. Auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie heute wieder dabei waren. Das waren eindrückliche Abschlusssätze von Professor Ruskowski zum Thema Nachhaltigkeit. Sicherlich werden Sie uns auch nachhaltig in Erinnerung bleiben. Und hoffentlich werden Sie uns darauf hinlenken, unser Handeln ein bisschen bewusster mit Blick in die Zukunft zu richten und einen ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz zu leben. Bleiben wir guter Hoffnung und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.